durch diese Schulform, die ja keine Klassenräume hat, das ist alles sehr offen. Ich war zufälligerweise im Kollegium dabei und sah ein außerordentlich zufriedene Lehrergruppe, weil sie sagen, guck mal, das ist das empirische Beispiel dafür, dass wir also in der Blankertschen Formulierung den Widerspruch gegen die ihnen zugemutete Intensität produziert haben. Sie wehren sich gegen uns. Das Verrückte an diesem Beispiel war, sie wehrten sich in der Schule. Also sie zogen durch die Schule mit den Transparenten und verdoppelten gleichsam auf diese Weise noch einmal, bestätigten auf diese Weise noch einmal, dass die Pädagogik etwas ist, was in den Schulmauern eben auch versickern kann. Der Widerspruch gegen die zugemutete Intentionalität ist etwas, was abhängig ist von dem, was ich unterrichte, was meine Sache ist. Sie ist abhängig vom Alter der Schüler. Bezogen auf das Beispiel, das ich Ihnen genannt habe oder gegeben habe mit dem Ganymed, geht es um die gymnasiale Oberstufe. Und da bin ich dann der Auffassung, die Peter Euler im Anschluss an Heidorn eben formuliert hat. Ich finde schon, dass ein gymnasialer Oberstufenunterricht ziemlich scharf die Schüler mit den Widersprüchen verwickeln muss, in denen sie stecken und diese aufzuklären hat und sie nicht zu kaschieren hat. Das ist ihnen zuzumuten. Nicht in dem Sinne, wie ich das gerade geschildert habe, dass die Schüler dann gegen den Lehrer demonstrieren, sondern die Widersprüche an der Stelle verankern, an denen sie stattfinden. Also nicht eine Art von Schauspiel inszenieren, als ob es der Widerspruch wäre, der in der Pädagogik alleine entsteht. Der entsteht ja nicht in der Pädagogik alleine. Sie hält ihn aus, kaschiert ihn, kittet ihn.
Also wenn ich mich selbst noch mal kurz zu Wort melden darf, ich weiß nicht, ob es den Punkt trifft, zu sagen, na, ihr macht doch in der Diskussion hier eigentlich jetzt das, was ich vorher kritisiert habe. Ich weiß nicht, ob das wirklich hier die Diskussionssituation trifft. Ich habe das nicht unbedingt in allen Voten als Frage, wo bleibt das Positive, verstanden. Das schwingt vielleicht mit und natürlich ist es auch die Betroffenheit von einer Situation, also auch von solchen Dingen, wie du sehr schön gezeigt hast, wie diesem anthropologischen Pessimismus, das fand ich besonders schlagend, der in solchen didaktisierten Zurichtungen von Gegenständen drinsteckt. Aber vielleicht sind zwei Probleme, die hier noch nicht so richtig zum Ausdruck gefunden haben. Nämlich erstens, eines bezogen auf die Sache. Der Begriff die Sache versteht sich ja nicht von selbst. In einigen Fällen haben wir die Sache vor uns, der Text zum Beispiel, das Gedicht Ganymed. Da kann man sagen, das ist jetzt die Sache. Es gibt aber viele andere Fälle, wo die Sache erstmal, na sagen wir mal, formatiert werden muss. Ja? Also die Sache ist nicht einfach ontologisch gegeben da, sondern sie wird immer schon auch zugerichtet, beschränkt, begrenzt. Nicht? Also Ihr Wetterbeispiel war so etwas. Und da stellt sich dann die Frage, naja, man kann sagen, die Didaktik richtet die Sache bei Herrn Klippert meinetwegen in einer skandalösen Weise zu. Aber es klang so ein bisschen, als sei das Plädoyer, man soll doch die Sache sprechen lassen und sie nicht zurichten. Und das ist dann vielleicht eine Spur zu einfach. Und das andere Problem war dieses ebenfalls schlagende Beispiel, wie also mit bestimmten Dreiecken gearbeitet wird, die ein Sollen ausdrücken, dieses Sollen mit einem gewissen Sein vermischen und die daraus resultierenden Widersprüche nicht reflektiert. Ja, auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ist überhaupt irgendein gesellschaftlicher Zustand des Lehrens denkbar? Ja, also auch unter anderen Produktionsverhältnissen, unter ungleich besseren, als wir haben, wo die Spannung von Sein und Sollen weg wäre. Nicht? Und darauf ging die Frage nach dem unvermeidlichen, naja, Idealgehalt in der Pädagogik. Und ich glaube, es ging so ein bisschen in die Richtung und nicht einfach nur so verkürzt gefragt, wo bleibt bei dir das Positive?
Ich gehe jetzt in Sack und Asche. Also es ist, wie soll ich das sagen, vielleicht ein Stück weit eine durch die Beschäftigung mit dem Material aversive Reaktion. Insofern tue ich dann in der Tat in Fragen und Unrecht. Weil ich bin ja sehr viel auch mit Lehrern beschäftigt und also pädagogisch reformerisch auch nun wahrlich tätig gewesen. Und das, was mich immer beunruhigt hat, ist, dass und was mich dann auch geprägt hat und motiviert hat, eben auch solche merkwürdigen Schriften zu verfassen, ist diese unmittelbare Reaktion auf ein Unbehagen, das ja jeder spürt. Ich kläre ja nicht über Defizite der Didaktik an der Stelle auf, die vorher nicht gesehen worden sind. Jeder Lehrer hat ja, wenn er eine Klassenarbeit schreibt und die Arbeiten durchgeguckt, hat er ja ein ziemlich empirisches Ergebnis über die Lehrbarkeit dessen, die Lernbarkeit dessen, was er unterrichtet hat. Das sieht er, also jeder Unterricht ist permanente Kontrolle dessen, ob es gelehrt werden können. Also man muss die Didaktik, die praktischen Didaktiker nicht aufklären darüber, dass es im Unterricht nicht so geschieht, wie man es sich wünscht oder wie es eigentlich sein sollte. Aber was ich eben erlebe, ist eine sehr kurzschlüssige Reaktion darauf, bevor das überhaupt genauer analysiert worden ist, was da passiert, sofort die bessere Didaktik gegen die vermeintliche schlechte Didaktik zu setzen. Und daher resultiert vielleicht ein bisschen die Aversion. Bis zum 11. Kapitel, glaube ich, nicht vorgedrungen in der Didaktik. Da geht es dann ziemlich genau darum, was vorher vorbereitet ist, dass natürlich die Sache, als reine Sache nicht existiert. Und das Kapitel heißt dann Rückwege aus der Didaktisierung. Und das ist die praktische Antwort. Also eine Bewegung anzustiften, die eine Gegen, wie Horst Rumpf sagen würde, eine Gegendrift zu produzieren gegen Klippert und andere, in dem Sinne zurück zu den Sachen, ohne dass damit die Sache schon bestimmt wäre, die ist immer unterschiedlich. Also es ist sozusagen eine strategische Antwort an der Stelle, keine absolute Antwort darauf.
Also ich glaube, das können wir als ein klärendes Schlusswort nehmen. Und herzlichen Dank für Vortrag und Diskussion. Und ich, ehe Sie sich aus dem Saal begeben, trete ich von meiner Rolle zurück und der wahre Moderator tritt wieder in sein Amt ein.